Wir sind in Ihrem Büro im IFO-Institut, das Sie behalten durften, obwohl Sie inzwischen 70 Jahre alt sind und schon länger nicht mehr Präsident des IFO. Gehören Sie so zu den Wissenschaftlern, die einfach nicht aufhören können zu forschen, Herr Sinn?
Ja, das gilt aber für alle. Also alle meine Kollegen, und das gilt sicher auch für andere Disziplinen, forschen ja weiter nach der Pensionierung, weil dann hat man endlich mal Zeit und wird nicht abgelenkt durch die Tagesarbeit.
82 Semester universitärer Lehre liegen hinter Ihnen und Sie schreiben in Ihrem aktuellen Buch Auf der Suche nach Wahrheit: Ich bin Volkswirt aus Leidenschaft. Mein Leitmotiv ist die Suche nach der Wahrheit und die muss mutig sein. Nach welcher Wahrheit forscht ein Volkswirt?
Naja, es ist nicht die allumfassende Wahrheit an sich. Das ist ein philosophisches Thema. Die gibt es ja vielleicht auch gar nicht. Aber es gibt im Ökonomischen richtige und falsche Argumentationsketten. Und es gibt Wirkungszusammenhänge in einer diffusen Wirklichkeit, die man versuchen muss zu verstehen. Insbesondere wenn was Neues passiert, irgendeine Krise kommt daher und man weiß nicht, was überhaupt der Sachverhalt ist. Dem dann nachzuforschen, das macht sehr viel Spaß.
Inwiefern erfordert das denn Mut?
Ja, Mut erfordert es häufig, weil die Wahrheiten, die dabei rauskommen, nicht dem Common Sense entsprechen, dem, was die meisten Politiker so für richtig halten und was in den Medien so vertreten wird, sondern die Wahrheit ist häufig anders. Und insbesondere die ökonomische Interpretation dieser Wahrheit ist anders. Da zwingt man Leute drüber nachzudenken, was denn da kommt. Und nicht alle finden dann diese Aussagen und Wahrheiten gut.
Aber da müssen wir natürlich noch ein bisschen tiefer reingehen. Was ist die Wahrheit? Wer definiert die? Wer sagt denn, dass es wahr?
Es geht um Wirkungsketten. Was passiert zum Beispiel, wenn ein Land abwertet seine Währung? Dann werden die Exporte für die Ausländer billiger, die kaufen mehr, die Importe werden teurer, man kauft weniger, wendet sich den heimischen Produkten zu, es gibt einen Wirtschaftsaufschwung. Deswegen, das sind so Wirkungsketten, die vielleicht dem Laien nicht geläufig sind, aber ökonomisches Einmaleins sind. Und die sind nun schon vor langer Zeit erkannt worden. Und es gibt auch immer wieder neue Phänomene, die dann vorher noch nicht so bekannt waren.
Machen wir es mal konkret am jetzigen Beispiel. Nehmen wir mal die Zölle.
Ja, Trump kritisiert ja Deutschland und andere Länder, dass sie viel zu billig ihre Waren nach Amerika liefern. Er kritisiert die billigen Autos und will die deutschen Autos von den Straßen verbannen. Wir müssen Angst haben, dass in diese Richtung es tatsächlich gehen wird. Vorläufig hat er erstmal die Importe von Aluminium und Stahl mit einem Zoll belegt. Das trifft uns nun nicht so sonderlich. Es ist nicht von großer volkswirtschaftlicher Relevanz, aber es ist bereits ein Nadelstich. Und dem Nadelstich könnten ja andere folgen. Jetzt geht es um die Frage, wie die EU reagiert. Die EU sagt, ja, wenn du das mit uns machst, dann machen wir das mit dir. Aber man muss sehen, das ist ein eigenartiger Kampf, der hier stattfindet. Denn Trump schädigt ja nicht nur die europäischen Exporteure, sondern auch seine eigenen Verbraucher, weil der Zoll von denen ja bezahlt werden muss. Also die Waren werden teurer. Der Lebensstandard in den USA fällt, und zwar in der Fläche. Also im Grunde ist so ein Handelskrieg eine eigenartige Einrichtung, wo man sagt, ich haue mir eine Ohrfeige, um dich zu bestrafen. Und der andere sagt, okay, ich hau mir jetzt auch eine Ohrfeige, um dich zu bestrafen. Das ist das Eigenartige. Und man fragt sich, wie das kommt. Warum ist Trump daran interessiert, die eigene Bevölkerung schlechter zu stellen durch einen Importzoll? Nun, der Grund ist, dass er nicht wirklich das Volkswohl im Auge hat, sondern das Interesse der einzelnen Industrien in den USA. Die Lobbys der Industrien sind immer stärker als die Verbraucher.
Ist
Also
das bei
wenn
uns
eine
auch so?
Ist überall auf der Welt so, wenn eine große Gruppe und eine kleine Gruppe gegeneinander stehen und widersprechende Interessen haben, setzt sich die kleine Gruppe immer durch. Und das ist pervers, weil in der Demokratie würde man denken, es ist genau umgekehrt. Die große Gruppe hat doch mehr Wählerstimmen, aber die kleine Gruppe kann sich besser organisieren. Der Streitwert pro Kopf ist größer. Die bauen also dann eine Lobby auf. Die große Gruppe reagiert nicht, weil der Verlust oder Gewinn, um den es hier geht, pro Kopf so klein ist, dass man sich da nicht in Bewegung setzt. Und das ist die Erklärung für dieses Paradoxon, dass man Handelskriege führt, indem man sich selbst eine Ohrfeige verpasst.
Sollten wir Deutschen was anderes tun? Sollten wir uns raushalten aus dem sich selbst Ohrfeigen geben?
Ja, definitiv. Also wir könnten ja auch mal umgekehrt reagieren, indem wir sagen, ja, wir senken jetzt mal unsere Zölle und erleichtern es amerikanischen Firmen, nach Europa zu exportieren. Dann helfen wir den europäischen Verbrauchern. Und ich glaube, da gibt es einen großen Bereich, wo wir das tun können. Das ist nämlich die Landwirtschaft, weil Europa sehr protektionistisch aufgestellt ist. Das ist der alte Kompromiss letztlich zwischen Deutschland und Frankreich. Wir haben zum Beispiel auf Rindfleisch Importe Außenzölle von über 60%, 26% bei Schweinefleisch. Alle möglichen Importe werden mit hohen Zöllen belegt. Und da könnte die EU doch sagen, wir schaffen diese Zölle jetzt mal ab. Dann würden die deutschen Verbraucher billiges amerikanisches Fleisch kaufen können und Trump könnte einen Erfolg vorweisen. Das wäre doch eine geschickte Strategie. Aber nein, die EU will umgekehrt jetzt in Richtung höherer Zölle gehen. Denn wer kriegt denn die Zolleinnahmen? Na, die kriegt die EU.
Sie sind ja nun, Herr Sinn, eine der Stimmen in Deutschland, eine der Wirtschaftsstimmen, die gehört werden, weil Sie auch ganz enge Kontakte haben zur Bundesregierung. Können Sie Frau Merkel anrufen und sagen, pass mal auf, ich habe gerade der Steinhauer was erklärt, dir würde ich das auch gerne erklären?
Nein, so eng sind die Kontakte ja nun nicht. Also ich bin in einem Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium, aber
immerhin.
Das läuft immer sehr indirekt. Man schreibt Gutachten und die Gutachten landen dann irgendwo in irgendwelchen Schubladen und ob sie überhaupt dann gelesen werden, ist von der Regierung. Na gut.
Ja, heißt das denn eigentlich, könnte so ein IFO-Institut, so ein Forschungsinstitut in die Tonne geklopft werden, weil Sie hier, obwohl Sie ein Think Tank sind, Sachen sich ausdenken, die auch weitergeben, aber die landen in der Schublade?
Ja,
das wäre ja eine bittere
Das wäre Bilanz. Bitter, aber ich glaube, die Thinktanks haben schon eine wichtige Funktion. Und die Funktion besteht eben nicht darin, dass man nur Gutachten schreibt für irgendwelche Regierungsstellen. Das ist sicher auch wichtig. Da gibt es auch hin und wieder durchaus Erfolge. Ich will das nicht total in Abrede stellen. Aber im Großen und Ganzen ist die Politik beratungsresistent, weil sie ganz andere Nebenbedingungen für ihre Entscheidungen berücksichtigt als die, die wir für richtig halten, diese sachorientierten Beschränkungen, die wir für richtig halten. Wir können aber die Öffentlichkeit ansprechen. Wenn die Politik beratungsresistent ist, kann man den öffentlichen Diskurs suchen, das Volk ansprechen. Das ist ja das eigentlich, was der Volkswirt tun muss. Und wenn viele Menschen selber hier ein Problem sehen, dann machen sie ihren Politikern schon Dampf und dann passiert etwas in der Politik. Sonst sagen die Politiker, sie haben recht, aber wehe, ich komme damit, das verstehen die alle nicht und die Öffentlichkeit sieht das anders. Und ein Politiker ist ja so ein Schachspieler. Ein guter Politiker weiß, was die anderen rivalisierenden Politiker gerade vorhaben, um ihn irgendwie bloßzustellen und beschäftigt sich Tag aus, Tag ein im Wesentlichen damit, wie er dieses Schachspiel vernünftig managt. Das ist aber doch den Leuten egal. Wir wollen Wohlstand, wir wollen Prosperität und Frieden, wir wollen die großen Ziele. Es ist uns egal, ob Herr Mayer oder Herr Müller irgendeinen Posten kriegt in der Regierung.
Das, was Sie jetzt gesagt haben, Hans-Werner Sinn, steht im letzten Drittel Ihres Buches, in dem Sie auf 600 Seiten Einblick gewähren in Ihr Leben als armer Junge aus Brake in Westfalen, der dann studierte, der dreifacher Vater wurde und wievielfacher Großvater inzwischen?
Dreifacher.
Dreifacher Opa.
Leider ist die Ausbeute noch verbesserungsfähig.
Anschließend Professor oder parallel dazu waren Sie Professor unter anderem in Mannheim und München, Gastprofessor unter anderem in Kalifornien und Kanada, Jerusalem und Princeton, der sich immer wieder gefragt hat, welches ist denn nun das richtige Gesellschaftsmodell, das den Menschen ein Maximum an wirtschaftlichem Wohlstand bringt? Wie ist die Antwort auf die Frage, die Sie sich gestellt haben?
Ich glaube, da sind wir mit der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland ganz gut aufgestellt. Das ist international für meine Begriffe das beste Modell, was es gibt. Also grundsätzlich die Marktwirtschaft. Also man kann die Produktion, wer wann wo was machen soll, welche Güter erzeugen soll, wohin sie geliefert werden sollen und so weiter, das kann man gar nicht zentralplanerisch irgendwie steuern. Das dachten die Kommunisten, das ist ja fürchterlich schiefgegangen. Also nur die Marktwirtschaft ist überhaupt in der Lage, ein effizientes Wirtschaftssystem zu konstruieren, wo die Menschen das bekommen an Gütern im Einzelnen, was sie gerne hätten. Wenn ich also Zahnpasta brauche, gehe ich in den Laden und da ist sie. Wer sorgt denn dafür? Ist da ein Zentralplaner in Berlin, der jetzt anordnet, dass die Zahnpasta in den Laden geliefert wird? Nein, das ist das schnöde Profitinteresse des Inhabers des Ladens. Der weiß, dass die Zahnpasta knapp ist und dass er Gewinne machen kann. Und wenn da keine Zahnpasta im Regal liegt, dann sorgt er dafür, dass schnell neue gekauft wird. Und wenn es einen Versorgungsengpass geben sollte, weil die Firmen nicht liefern, dann sucht er andere Versorgungsquellen. Er stellt also die Versorgung der Bevölkerung sicher. Das kann kein System besser als die Marktwirtschaft. Aber die Marktwirtschaft, so effizient sie ist, ist letztlich nicht gerecht in dem Sinne, dass sie dafür sorgen würde, dass die Verteilung der Einkommen über die Menschen irgendwelchen höheren Gerechtigkeitsanforderungen genügt. Natürlich ist es irgendwie leistungsgerecht. Wenn ich mich mehr anstrenge, habe ich mehr Einkommen. Aber es gibt eben auch eine starke Knappheitskomponente. Wenn ich was kann, was die anderen nicht können, dann kriege ich einen hohen Lohn. Wenn ich also gut Fußball spielen kann.
Was Sie können? Sie waren Verteidiger?
Naja, also ich habe wie alle Kinder habe ich da gerne Fußball gespielt, aber als Verteidiger, ja, richtig. Ich habe auch gerne später noch gespielt mit meinen Assistenten in München im Englischen Garten und mit den Gästen, die kamen und so weiter, aber ich war da nie sonderlich gut. Aber wenn Sie mal einen guten Fußballspieler nehmen, der kriegt ja ein sehr, sehr hohes Gehalt. Liegt das daran, dass er sich so anstrengt? Nein. Das liegt daran, dass sie knapp sind. Nicht? Wenn man was Knappes anbietet, was andere nicht können und was dann ein bisschen besser ist als die anderen, dann kriegt man in der Marktwirtschaft einen hohen Lohn. Das hat mit Gerechtigkeit nicht viel zu tun. Es ist aber notwendig, dass sozusagen die besseren Spieler auch zu den richtigen Vereinen gehen oder, wenn ich es übertragen darf, auf die Manager. Nicht? Ein Manager eines Unternehmens kann sehr schnell viele Fehler machen, die Milliarden kosten. Ja? Und da den richtigen zu haben, ist schon wichtig. Und deswegen zahlen die Aktionäre, die Eigentümer, den Managern auch relativ hohe Gehälter. Das ist überhaupt nicht gerecht. Aber es ist wahrscheinlich sinnvoll, dass die Firmen in einen Wettbewerb um die besseren Manager eintreten, damit die Besten zu den Firmen gehen, wo der Schaden, der vermieden werden kann, durch kluge Entscheidungen am größten ist.
Ich würde mal gerne das Stichwort Gerechtigkeit aufgreifen, weil Sie ja hier am IFO-Institut zusammen mit anderen Ökonomen das Modell der aktivierenden Sozialhilfe erdacht haben.
Ja.
Inwiefern trägt das zu mehr Gerechtigkeit bei in Deutschland? Und vor allen Dingen, was ist das?
Also erstmal vom Grundsatz, der Markt ist effizient, aber nicht gerecht. Und deswegen bedarf es einer sozialen Komponente. Die Einkommen müssen durch staatliche Fiskalpolitik umverteilt werden. Wir haben ein progressives Steuersystem. Oben muss ein größerer Prozentsatz des Einkommens weggenommen werden als unten. Und unten wird etwas gegeben. Ist die Frage, unter welchen Bedingungen wird denn das Geld gegeben dann? Geben wir das Geld unter der Bedingung der Nichtarbeit oder unter der Bedingung der Arbeit? Mal hart gesprochen, fürs Wegbleiben oder fürs Mitmachen. Traditionell ist das deutsche Sozialsystem ein sogenanntes Lohnersatzsystem. Das heißt, wenn man keine Arbeit hat, dann kommt der Sozialstaat und hilft. Da liegt ja auch eine tiefere Begründung drin, ist ja auch nicht unsinnig. Das Problem ist nur, das Geld, das der Staat zur Verfügung stellt, wenn man nicht arbeitet, ist zugleich ein impliziter Mindestlohn, den man verlangt von einem Arbeitgeber, wenn man zu ihm geht und sein Angebot annimmt. Und je höher dieser Lohnersatz ist, desto höher ist der implizite Mindestlohn. Und das wiederum bedeutet, dass Geschäftsmodelle, die einfach nicht so rentabel sind, dass sie besonders hohe Löhne abwerfen, nicht mehr möglich sind.
Das heißt, desto höher ist auch die Attraktivität des Wegbleibens, dass ich zu Hause sitze und denke, ich kriege ja Kohle, auch wenn ich nicht mitmache.
Ja, schon richtig. Aber das ist ja trivial. Also man kann ja von niemandem erwarten, dass er einen Job annimmt, der schlechter bezahlt ist, als das, was der Staat bereits gibt, wenn man nicht arbeitet. Insofern ist also hier eine Lohnuntergrenze durch ein Lohnersatzsystem gegeben. Und je großzügiger der Sozialstaat sein will, desto höher ist diese Lohnuntergrenze, desto mehr Geschäftsmodelle werden unrentabel, desto geringer ist die Zahl der Jobs, die es gibt, desto größer ist die Arbeitslosigkeit. Das ist das Grundproblem. Und die Frage war, wie kann man denn das überwinden? Und die aktivierende Sozialpolitik sagt, wir müssen mehr Geld fürs Mitmachen geben und den Transferentzug für den Fall, dass man einen Job annimmt, verringern. Das war unsere Grundidee. Wir wollten den Transferentzug, der damals 100% betrug in weiten Teilen, Einkommensbereichen, den wollten wir auf 50% reduzieren. Weil wenn man mehr Geld gibt fürs Mitmachen, reduziert sich der Mindestlohn, den der Unternehmer zahlen muss, damit er jemanden bewegen kann, mitzumachen. Nicht? Und wenn sich dieser Mindestlohn reduziert, werden mehr Geschäftsmodelle rentabel und es entstehen Jobs und die Arbeitslosigkeit geht zurück. Wir waren damals bei der Agenda 2010, um die es ja ging, die vorbereitet wurde mit dieser aktivierenden Sozialpolitik, Weltmeister bei der Arbeitslosenquote der Geringqualifizierten, weit, weit über dem Niveau aller anderen OECD-Länder. Und das lag eben an der besonderen Konstruktion des deutschen Sozialstaates. Und die wollten wir ändern. Und die Agenda hat das auch gemacht.
Also ihr Konzept ist aufgegangen.
Es gab damals weniger Geld fürs Wegbleiben, indem die Arbeitslosenhilfe, die wir hatten, dieses zweite Arbeitslosengeld gestrichen wurde. Und es wurde also praktisch der Sozialhilfetarif an die Stelle gesetzt. Und dann wurde aber mehr Geld fürs Mitmachen gegeben. Man sprach manchmal von Aufstockern. Der Begriff ist ein bisschen schief. Aber jedenfalls kriegen Leute, obwohl sie arbeiten, auch noch Unterstützung durch Hartz IV. Und diese Doppelstrategie hat den impliziten Mindestlohn gesenkt. Die Lohnskala hat sich in Deutschland nach unten hin ausgespreizt. Es gab Jobs. Ein Jobwunder. Wir sind von 12% Arbeitslosigkeit auf unter die Hälfte runtergegangen. Es war ein dramatischer Erfolg, der erzielt wurde. Und das Tolle ist, die Ungleichheit hat nicht zugenommen. Ich habe die Agenda kritisiert, weil sie zu zögerlich war. Ich fand, dass also Schröders Reduktion des Transferentzugs von 100% auf 80% viel zu zaghaft war, sondern man hätte auf 50% runtergehen sollen, sodass also von jedem Euro, den man verdient, selber durch Anstrengung, indem man einen Job annimmt, mindestens mal die Hälfte übrig bleibt und nicht entzogen wird durch Kürzung der Sozialhilfe.
Inwiefern, Hans-Werner Sinn, hat damals bei diesen Forschungen auch ihre eigene Biografie eine Rolle gespielt? Also haben sich da immer mal wieder Bilder in den Blick geschoben der eigenen ärmlichen Situation, wie Sie sie als Kind in der Bauernschaft Brake erlebt haben?
Ja, natürlich. Also gerade eben das Los der Ärmsten war mir besonders wichtig. Ich bin aufgewachsen, geboren 1948 in extrem armen Verhältnissen. Zum Glück war es eine kleine Bauernschaft, sodass man also hungern nicht musste. Also Nahrungsmittel gab es schon, aber man konnte sich keine Kleidung kaufen. Das war gar nicht möglich. Es wurde alles selber genäht und gestrickt und so weiter. Und man lebte bescheiden. Es gab auch Wohnungsnot. Wir mussten dann erst bei meinen Großeltern noch wohnen und dann schließlich gab es doch im sozialen Wohnungsbau eine kleine, klitzekleine Wohnung, die war unter Hartz-IV-Niveau. Das würde heute man keinem Hartz-IV-Bezieher zumuten in einer solchen Wohnung. Zwei klitzekleine Zimmer und ein Klo.
Ja. Mit wie vielen Leuten haben Sie da gewohnt?
Naja, mit meinen Eltern. Aber es war also keine Küche da und es war extrem, extrem eng.
Der Vater war Lkw-Fahrer?
Ja, mein Vater ist im Krieg, hat er erst Sattler gelernt, aber hat gar nicht zu Ende gelernt, weil er eingezogen wurde, dann als 17-Jähriger. Und als er dann zurückkam, da musste man sich kümmern um den Lebensunterhalt, da war nichts mit Lehre. Er war dann tätig als Lkw-Fahrer die ersten Jahre. Ich erinnere mich noch an schöne Fahrten, wo ich auch mitfahren durfte in der Kabine hinter ihm, hinter dem Führerhaus, an die Ostsee und sonst wohin.
Und die Mutter hat auch gearbeitet?
Die Mutter hat gearbeitet auch, die war gelernte Friseuse, aber wissen Sie, damals konnte man als Friseuse kein Geld verdienen, denn die Leute haben ihre Haare selber gemacht, es gab ja nichts, man hatte kein Geld übrig für einen Friseur. Sie hat dann in einer Fahrradfabrik gearbeitet und Speichen eingezogen, nicht? Und dadurch, dass beide Eltern dann ganztags arbeiten mussten, war ich dann im Wesentlichen aber bei meinen Großeltern, bei meiner Großmutter und wurde von ihnen die ersten 10 Jahre meines Lebens aufgezogen. Zum Glück war das dann auch in der Nähe der Volksschule, da hatte ich also eine paradiesische Zeit. Die Armut habe ich ja gar nicht gespürt als Kind, das war gar kein Thema. Wir zogen durch die Wälder und haben unsere Lager gebaut und
Eichenlaub
Baumhäuser
geraucht
und so weiter. Eichen geraucht, ja natürlich.
Was ich ganz schön finde an Ihrem Buch ist, dass wirklich auf der allerersten Seite die Frage steht, halte ich mich an die Gebote meiner Eltern und Großeltern und Lehrer? Welche Gebote waren das denn, die Ihnen da zur Verfügung standen, an die Sie sich hätten halten können?
Ja, ich muss sagen, ich bin also doch dann streng erzogen worden, aber mit großer Liebe. Und dass man eben ehrlich ist, dass man sich sauber hält und wäscht und dass man die Zeiten einhält und ja, was also die normalen Tugenden des Daseins sind, ja. Und ich war immer voller Hochachtung vor meinen Großeltern, meinen Lehrern, auch Eltern und habe da, glaube ich, nicht sonderlich gegen sie opponieren wollen, können, dürfen. Das kam irgendwie gar nicht in Frage. Was mein Vater sagte, wurde gemacht, Punkt, da gab es nichts.
Sind Sie auch so ein Vater gewesen?
Nein, ich war sehr viel großzügiger. Das liegt ja auch daran, dass man die Zwänge der Armut, die ja objektiv da sind und auch Verhaltensweisen erzwingen und erzeugen, nicht einfach imitieren kann, wenn es einem besser geht. Mir ging es ja später im Leben als Professor finanziell immer gut.
Als Jugendlicher ja dann auch schon, weil der Vater und ja irgendwann so ein kleines Taxiunternehmen dann hatte, ne?
Also ja, das genau. Der Vater hat dann irgendwann vom Lkw-Fahrer umgesattelt zum Taxifahrer. Da war er dann einige Jahre tätig und dann hat er einen Antrag gestellt, dass er selbst eine Lizenz bekam. Und dann hat er selbst ein kleines Taxiunternehmen mit einem Opel Rekord, weiß ich noch. Mercedes konnte man sich noch nicht leisten. Das kam dann später. Und mit diesem Taxiunternehmen ist er dann auch relativ erfolgreich geworden und schaffte es dann auch, sich ein Haus zu bauen. Das war aber dann, als ich das selber schon nicht mehr zu Hause war. Ich habe da noch mitgeholfen an dem Haus, aber ich habe da nicht mehr gewohnt.
Es gibt ein schönes Schwarz-Weiß-Foto bei Ihnen im Buch. Das zeigt Ihren Vater im Jahr 1958. Da ist er in so einer Lederkluft zu Ihnen in die Volksschule gefahren und hat Ihnen erzählt, dass Sie die Zulassung zum Gymnasium bekommen haben,
ja,
und die Prüfung bestanden
ja,
haben.
Genau.
Können Sie sich da wirklich noch dran erinnern,
ja,
an diesen
gut.
Moment, oder ist der so oft erzählt worden, dass Sie glauben, Sie könnten sich dran
erinnern?
Nein.
Ich habe die ganze Geschichte jetzt für dieses Buch überhaupt erst einmal wieder rekapituliert und da kommt man ja nicht sofort drauf, sondern allmählich tauchen die Bilder wieder auf. Und es war so, ich war vom Lehrer empfohlen worden für das Gymnasium in der Stadt. Es gab noch einen zweiten Schüler auch. Wir mussten eine Aufnahmeprüfung machen.
Die Stadt war Bielefeld.
Bielefeld. Mhm. Es war nun weit weg von dem kleinen Dorf. Die Verkehrsmittel gab es ja nicht. Und dann habe ich die bestanden. Der andere hat sie halt leider nicht bestanden. Und ich habe dann also die Nachricht gekriegt. Und die hat mir mein Vater dann gebracht. Ich war in der Schule, in der Pause, stand er am Zaun, weil die Eltern nicht auf den Schulhof durften, rief mich zu sich, da mit seinem Motorrad war er da hingefahren und sagte mir, dass ich da angenommen worden sei. Das werde ich nicht vergessen. Und er hat sich sehr gefreut.
Und dass wir, und Sie haben sich natürlich auch gefreut, klar. Und dass wir Hochdeutsch reden, Herr Sinn, ist auch gar nicht so selbstverständlich, weil Sie eigentlich, bis Sie aufs Gymnasium gekommen sind, Braker oder Brakeler Dialekt gesprochen haben.
Ja,
ne?
Ja,
ist,
ja.
Ist das nur eine Färbung oder ist das eine richtige eigene Sprache?
Nein, ist keine eigene Sprache. Also meine Großeltern haben noch platt gekonnt. Aber meine Großmutter hat mir immer erzählt, dass sie war also 1898 geboren, am Tisch nicht platt sprechen durfte. Das wurde von den Eltern verboten. Das war also der Wechsel. Nichts muss ich überlegen. Am Dorf ist noch im 19. Jahrhundert platt gesprochen worden, in der Regel. Und man war dann dabei, allmählich ins Hochdeutsche zu gehen. Also sprach man im Prinzip Hochdeutsch, aber mit einem sehr starken Akzent. Diesen Bielefelder Dialekt, und den habe ich auch gesprochen. Ich habe eine Tonbandaufnahme mal vor langen Jahren wieder angehört, wo ich als 16-Jähriger mich gehört habe. Ich konnte es nicht glauben, wie ich sprach.
Haben Sie das denn noch drauf? Also könnten Sie in den Tonfall zurückfallen?
Nein,
oder ist
nein,
es ganz weg,
ausgemerzt? Den Tonfall kann ich nicht mehr imitieren.
Ja. Also Sie haben dann auf dem Gymnasium Hochdeutsch gelernt. Die Eltern haben das Schulgeld erstmal aufgebracht fürs Gymnasium. Trotzdem sind Sie mal Pappen geblieben, ne? Eine Ehrenrunde haben Sie schon auch gedreht.
Ja, unter Tertia. Es war schwierig dann in der Schule. In der Volksschule wurde ich ja nun da von dem Lehrer empfohlen. Aber plötzlich war man da in der Stadt und all diese Stadtkinder sprachen Hochdeutsch. Es waren 49 Schüler in der Klasse.
Boah.
Dann saß man da irgendwie als kleines Licht irgendwo ganz hinten. Es war schwierig, da zurechtzukommen, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe mich die ersten 2, 3 Jahre schon schwer getan. Und dann wurde es aber allmählich besser. Und ich muss sagen, diese Schule, der habe ich sehr viel zu verdanken, weil wir großartige Lehrer hatten. Und diese Schule hat mich wirklich sozialisiert. Ich muss auch sagen, wenn man heute über Gleichheit und Chancengleichheit und Gerechtigkeit und diese Dinge redet, sollte man nicht unterschätzen, welche Bedeutung die Lehrer haben. Die Lehrer sind das Allerwichtigste bei der Überwindung von Nachteilen bei der Herkunft der Kinder.
Die Lehrer ganz sicher, ich glaube aber auch so die Jugendleiter. Sie waren ja auch bei den sozialdemokratischen Falken, also dieser jungen Organisation der SPD. Was hat die ihnen so gebracht?
Ja, es gab also drei Clubs vor Ort, den Turnverein, da war man sowieso drin. Und dann gab es den christlichen Verein junger Männer, CVJM, da war ich drin. Und die Falken, da war ich auch drin. Und mehr gab es auf dem Dorf ja sowieso nicht. Die Falken haben mir sehr gefallen, weil sie charismatische Gruppenführer hatten, die uns in Problemdiskussionen verwickelten, uns informierten über die Vergangenheit, über die man ja sonst wenig hörte. Auch in der Schule hörte man eigentlich nichts über die Nazizeit. Aber das hatten wir Falken dann alles sehr, sehr intensiv aufgearbeitet. Und ich war dann später, da muss ich so 17 gewesen sein, auch selbst Gruppenleiter dort bei den Falken, hatte so eine Gruppe von Jüngeren und habe mit denen einmal die Woche mich getroffen. Und dann haben wir Themen vorbereitet, Literatur verteilt und darüber diskutiert. Das war sehr schön.
Das sind halt so die politischen Erinnerungen von Hans-Werner Sinn und die kulinarischen, wenn man jetzt bei Brake bleibt, sind Wurstebrei mit gekochten Kartoffeln. Ist das heute noch eine Delikatesse?
Ah, herrlich, ja. Wenn ich in Brake bin, gehe ich zum Metzger und hole mir einen frischen Wurstebrei. Der hält sich ja nicht beliebig lange. Extrem fett, aber wunderschön. Sie müssen bedenken, wir hatten Schweine. Es war damals so, am Lande hatte jeder irgendwie ein, zwei Schweine. Und gab es einen Stall am Haus und die Schweine wurden gefüttert und wurden dann einmal im Jahr geschlachtet. Und wenn es den Wurstebrei gab, das war schon ein Fest.
Und auf Platz 2 rangiert Lammfleischgulasch à la Mohammed.
Ach so, Mohammed, ja. Ja, jetzt machen Sie einen Sprung zum Studium.
Also Sie haben sich auch kulinarisch weiterentwickelt.
Ja, das kann man wohl sagen. Ja, ja, im Studium habe ich dann erst ein kleines Zimmer gehabt und so. Und dann ergab sich, im zweiten Semester oder dritten Semester die Möglichkeit, bei einem Kommilitonen mit einzuziehen. Das war ein Jordanier, Mohammed Ortani, der schon deutlich älter war. Der war schon 30 und ich war ja 10 Jahre jünger. Und habe bei ihm gewohnt, denn es war Folgendes, er hatte diese Wohnung mit seiner Frau, dann war ein Kind gekommen. Und die Frau war jetzt mit dem Kind zu den Eltern irgendwie im Sauerland gefahren, um dort zu leben, weil das technisch einfacher ging. Und er fuhr dann am Wochenende dahin und insofern war noch Platz in der Wohnung. Und dann bin ich da bei ihm eingezogen. Es war herrlich. Wir haben eine wunderschöne Zeit gehabt, die Nächte durchdiskutiert, bis das Morgenlicht erschien. Was insofern für mich nicht so ein großes Thema war, weil ich am Wochenende sowieso nach Bielefeld zurück musste, um im Betrieb meines Vaters Taxi zu fahren. Und dann haben wir gekocht. Also so circa um Mitternacht packte ihn der Hunger und dann fing er an zu kochen. Und um 1 Uhr war das Essen bereit. Und dann haben wir also die gesamte orientalische Küche im Laufe der Zeit da durchprobiert. Toll. Und dieser herrliche Gulasch mit dem Blumenkohl. Ja? Man schmort erst den Gulasch und dann gibt man Reis in einen Topf auf den Gulasch drauf. Umgestülpt, schüttet oben in den Blumenkohl, wo es dann offen ist, nochmal Reis rein, gießt Wasser auf und lässt das Ganze garen. Und dann stülpt man das Ganze um und hat dann einen Kuchen, der also aus Reis besteht, mit dem Blumenkohl drin und mit einer Krone aus dem Gulasch. Herrlich.
Klingt auch besser als Wurstebrei. Ja. Herr Sinn, im Augenblick wird ja immer wieder so der 68er-Geist heraufbeschworen. Finden Sie sich da eigentlich wieder, wenn Sie dann diese Flower Power und Tippi-Bilder sehen? Und,
Ja, also ich war ja nun 68er. Ich habe im Herbst 67 angefangen zu studieren. Da ging das schon richtig los. Als Falke hatte ich dann sowieso also eine politische Orientierung.
Aber richtig so mit sexueller Revolution und
Antipapier? Ach, das war ja gar nicht. Also das ist ja ein Märchen, was da erzählt wird in der Presse. Ich weiß gar nicht, was das soll. Das hat es im Einzelfall gegeben. Das gab es vor allem in Amerika wahrscheinlich bei der Hippie-Bewegung.
Aber
in Deutschland
nicht in
war das doch keine, in Münster sowieso nicht, es war doch keine Hippie-Bewegung, die 68er-Bewegung, sondern es war eine ernsthafte politische Bewegung, die sich entwickelte aus dem Protest gegen den Vietnamkrieg und auch aus einer Skepsis gegenüber dem kapitalistischen System, wie man sagte. Man suchte nach Alternativen, man fragte sich, ob nicht ein Sozialismus politisches System besser sein würde. Und diese Diskussionen liefen damals. Und da hat sich kein Student dieser Zeit ausschließen können. Alle mussten sich gedanklich damit beschäftigen, weil ja nun permanent die linken Gruppen da auftraten und machten Sit-ins und Teach-ins und störten die Veranstaltungen und stellten die Professoren der Diskussion. Also es war
das haben Sie auch gemacht.
Ich habe das gehört, aber wissen Sie, das war dann mein zweites Semester, als es am höchsten herging. Das war im Frühjahr 1968. Da war ich ja ein junger Spund. Ich habe mich nicht beteiligt. Aber ich habe die älteren Studenten bewundert, die sich da beteiligten und die Professoren zur Rede stellten.
Und die Studentin Gerlinde haben Sie auch bewundert?
Ja, die habe ich dann auch kennengelernt. Meine Frau hat mit mir zusammen VWL studiert und wir haben die Kurse gemeinsam gemacht und kannten uns also schon seit der Zeit. Wir kennen uns jetzt also 50 Jahre. Das funkte dann sozusagen.
Sie preisen sie ja so als intellektuelle Sparringpartnerin. Was ist sie denn sonst noch?
Naja, sie ist meine Frau, sie ist meine Geliebte, wenn Sie so wollen. Die Mutter meiner Kinder, sie ist die Oma meiner Enkel, sie ist das Rückgrat der Familie, sie hält alles zusammen. Und insbesondere ist sie jemand, mit dem ich eben auch intellektuell diskutieren kann. All meine Bücher liest sie und redigiert sie. Und wir unterhalten uns natürlich auch jeden Tag über die aktuellen ökonomisch-politischen Dinge, die gerade so passieren, und entwickeln da auch eine gemeinsame Meinung.
Und Sie haben sie 1971 geheiratet, da waren Sie beide Anfang 20.
Ja.
Und haben in diese Studentenehe einen Quellegeschirrspüler mitgebracht. War das ein Statement oder waren Sie nur zu faul, die Pötte da vom Mohammed mit seinem Gulasch?
Ja, also das war das einzige Problem, wenn man da mit Studenten zusammenlebt. Es gibt immer nur schmutziges Geschirr. Und wer eine saubere Tasse will, muss sie sich waschen. Und ich habe dann gedacht, das Erste, was wir uns kaufen für diese kleine Wohnung, die wir dann gemeinsam bezogen, ist ein Geschirrspüler.
Ist denn der Mohammed Ursache für Ihren Musikwunsch Kultum?
Um Kulthum, oh ja, 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 das, wir haben also dann die Nächte durch diese orientalische Musik gehört, die er ja liebte aus seiner Heimat. Und Um Kulthum ist eine berühmte, wenn nicht die berühmteste ägyptische Sängerin, die diese langen, schwebenden orientalischen Lieder gesungen hat. Und das hat sich eingebrannt bei mir und ich erschaudere, wenn ich sie höre. Wer das nicht kennt, der tut sich vielleicht ein bisschen schwer mit der Musik, aber ich finde sie großartig. Meine Frau verlässt immer den Raum, wenn ich sie anmache. Ich hoffe, ich mute den Zuhörern jetzt nicht zu viel zu.
عطشان 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 في قلبي بيندهك يا أرق نسمة وأجمل من ملك.
Das war der Musikwunsch von Hans-Werner Sinn. Wie spreche ich den jetzt aus?
Um Kulthum. So hat mein jordanischer Freund sie genannt.
Wir sind stehen geblieben oder haben Station gemacht bei Ihrem Studium in Münster. Und da hatten Sie damals auch schon diesen charakteristischen Captain Ahab-Bart, ne?
Ja, nun nicht von Anfang an. Also ich meine, der entwickelt sich ja erst langsam.
Aber mit 20.
In den 20ern. Ja, ja, aber wenig. Da waren nur so Spieren und dann kam das im Laufe der Jahre etwas stärker. Und in der Tat hatte ich dann schon mal den Bart und mal nicht. Und meine Frau meinte, lass doch den Bart stehen. Und seitdem
wenn Gerlinde was sagt.
Wenn Gerlinde was sagt, wird das gemacht. Da würde ich nicht wagen zu widersprechen.
Sie beschreiben sich in Ihrem Buch als jungen Mann, der dann nach Münster ging, geprägt vom Dorfleben, aber auch dem kleinunternehmerischen Leben einer Taxifamilie mit sozialdemokratischem Hintergrund. Und der wird dann einer der bekanntesten Wirtschaftswissenschaftler oder Wirtschaftsprofessoren in Deutschland mit vielen prägenden Reisen, Auslandsaufenthalten in Ontario, mit Bestsellern wie zum Beispiel »Ist Deutschland noch zu retten?« Und dann reflektieren Sie das alles jetzt in Ihrer aktuellen Autobiografie und kommen zu dem Ergebnis, dass auch Neid eine Rolle spielte. Heißt das, bei dieser Suche nach mehr Gerechtigkeit durch Umverteilung Hat auch Neid eine Rolle gespielt und nicht nur der Wille, es gerechter zu machen? Das fand ich interessant, diesen Ansatz.
Ja, ich meine, das ist ein Stück Ehrlichkeit, wenn ich zurückgehe und mich hineinversetze in das Denken meines Vaters, auch der Familie. Uns ging es eben sehr schlecht und es gab andere, denen ging es besser. Und ein Volkswagen konnte man sich nicht leisten. Es war halt nur ein Lloyd und ehrlicherweise bestand dann ein gewisser Neid gegenüber denen, die sich den Volkswagen leisten konnten oder gar einen Mercedes, nicht? Und der Wunsch nach auch politischer Änderung der Verhältnisse ist, der Wunsch nach Gerechtigkeit ist sehr eng verwandt mit dem Neidgefühl. Das ist ein ganz normales Gefühl der Menschen. Das eine Wort klingt höflicher als das andere, aber es ist
also ich fand das unheimlich ehrlich.
Naheliegend.
Ja, also weil sie auch sagen, ich wollte die eigene Lebenssituation verbessern und ich wollte jetzt nicht nur das große Ganze sehen. Ich habe das noch nie gehört von einem Volkswirt. Ich habe das sowieso noch nie gehört von irgendeinem prominenten Menschen,
der
so ehrlich
ist. Naja, es gibt ja auch eine soziologische Literatur dazu. Es gibt ein Buch, Der Neid. Das ist eben ein wichtiges Element. Wir Volkswirte haben auch eine Theorie des Neides. Veblen hat dazu geschrieben, dass die Menschen eben nicht so sehr glücklich werden durch den absoluten Wohlstand, den sie haben, sondern durch den relativen Wohlstand. Ja? Also leider ist es so, wenn die Wirtschaft wächst, wird nicht nur das eigene Einkommen höher, sondern auch das Einkommen der anderen. Und das führt dazu, dass wir im Grunde heute nicht glücklicher sind als vor 50 Jahren, sagen wir mal, ist so eine These. Kann man diskutieren, ob die überhaupt stimmt. Und das liegt daran, dass wir relative Präferenzen haben. Also es geht schon sehr stark darum, an welcher Stufe der Rangskala man steht. Wenn man unten steht, fühlt man sich sehr unglücklich, auch wenn es einem materiell vielleicht besser geht als dem Mittelstand vor 50 Jahren. Das ist ja definitiv so.
Aber waren Sie denn
was heute ein
Hartz-IV-Empfänger
kriegt, also absolut ist das ja viel besser als das, was damals ein Otto-Normalverbraucher hatte. Nicht?
Aber waren Sie denn unglücklich?
Ja, das habe ich immer sehr stark empfunden. Oh ja, das Gefühl, unten in der Hierarchie zu stehen, das führt auch zu sehr viel subjektiver Unsicherheit und ist belastend. Oh ja.
Wie haben Sie sich denn hochgearbeitet?
Mit viel Arbeit, ja, mit Fleiß. Das ging nicht anders. Meine Mutter hat den ganzen Tag gearbeitet, mein Vater hat gearbeitet, meine Großeltern haben gearbeitet. Es ging nicht anders und ich habe dann auch neben der Schule mit 14 arbeiten müssen in der Taxizentrale. Die Taxifahrer hatten sich da zu einer gemeinsamen Funkzentrale zusammengeschlossen und da musste jeder irgendwie ein gewisses Stundenkontingent ableisten. Da musste ich dann also für meinen Vater jeweils hin, sonntags morgens um 6 Uhr musste ich in Bielefeld auf der Matte stehen, 5 Uhr also losfahren von zu Hause und dann bis 2 Uhr Dienst tun, nicht? Hätte auch lieber geschlafen in der Zeit und habe das viele Jahre über gemacht. Ich habe mir mein Taschengeld verdient durch Nachhilfeunterricht. Als ich dann 16 war, hatte ich ein Moped bekommen, auch mit Unterstützung meines Vaters und konnte durch die Gegend fahren von einem Schüler zum anderen und mir Geld verdienen. Ich war als Hauspostbote bei Gildemeister, ich habe gearbeitet in der Druckerei. Ich habe also immer in den Ferien gearbeitet und das Bewusstsein, dass man immer arbeiten muss, hat sich erhalten. Auch während meiner ganzen Universitätskarriere sind doch die Wochenende und die Ferien im Wesentlichen durch wissenschaftliche Arbeit gefüllt gewesen.
Aber das Schöne ist, Sie haben dann eben auch dadurch Geld verdient, haben sich dann irgendwann, als Sie in Kanada oder USA waren, erstmal einen fetten Chrysler gekauft und sind mit dem durch die Gegend gejuckelt.
Den musste ich nicht kaufen.
Das noch war, nicht mal.
Nee, das war das. Wir waren zweimal in Kanada für jeweils ein Jahr und das war das zweite Mal. Und da hatten wir einen Nachbarn, der uns den geliehen hat für ein Jahr. Das war ein altes Auto, an dem er hing und das er nicht verkaufen wollte und verschrotten wollte und sagte, ihr könnt den haben. Und dann sind wir tatsächlich mit diesem Chrysler durch das Land gezogen. Das stimmt.
Das ist so, glaube ich, der Ort gewesen, Kanada, der die Alternative zu München hätte sein können. Ne? Sie haben irgendwann am Flughafen gestanden und ich glaube, Ihre Frau hat kurz gezögert und gesagt, lass uns hier bleiben.
Nee, am Flughafen, am richtigen Hafen, ja. Kanada war eine tolle Zeit. Ich bin dann mit 29 hingekommen und zwar im Zuge eines Austausches, den die Volkswirtschaftliche Fakultät der Universität Mannheim mit der entsprechenden Fakultät der University of Western Ontario in London an der Themse in Kanada zwischen Detroit und Toronto in der Mitte gelegen durchführte. Und dann waren wir plötzlich da. Wir tauschten mit dem Austauschpartner auch die Wohnung bzw. das Haus. Der kriegte unsere Wohnung, wir kriegten sein Haus, war toll. Und lebten jetzt auf einmal das kanadische Leben. Und ich muss sagen, es war großartig. Wir wurden von den Nachbarn sofort mit offenen Armen empfangen, weil da wechseln die Leute ja schnell. Und man weiß, man muss sofort mit den Nachbarn Kontakt aufnehmen, sonst hat man nie Kontakt. Und sie brachten also Salz und Brot und haben uns eingeladen zu sich. Und auch in der Fakultät wurden wir großartig behandelt. Und das Schöne war, als junger Wissenschaftler war man im deutschen System, in dieser Ordinarienuniversität, ein kleines Licht und wurde nicht so richtig für ernst genommen. Und in Kanada auf einmal war man ein anerkannter Kollege als Visiting Assistant Professor. Das war ja nun schon was mit 29 Jahren. Ja, und dann habe ich da intensiv unterrichtet und das Leben in Kanada hat mich aufleben lassen. Wissenschaftlich gab es einen großen Schub, ich habe viel gelernt, auch die Freiheit der Wissenschaft, diese offene Diskussionsatmosphäre, alles das habe ich aufgesogen. Und wir mussten aber dann nun zurück nach einem Jahr, weil das war ja so vereinbart. Ich hatte zwar ein Angebot von Kanada, da zu bleiben, aber so richtig auswandern wollten wir ja nicht. Es ging jetzt um den touristischen Aspekt, ein Jahr Kanada, das haben wir gerne gemacht. Und wir wollten ja nicht, dass die Kinder in Kanada groß werden. Aber dann hatten wir das Auto schon abgeliefert in Montreal beim Schiff und es war schon verladen und da hatten wir noch ein paar Stunden Zeit, haben uns die Stadt angeguckt, kehrten zurück, um jetzt tatsächlich das Schiff zu betreten. Bei der letzten Häuserecke, die wir hinter uns brachten, um das Schiff zu sehen, zögerte plötzlich meine Frau. Sie tat keinen Schritt mehr, hatte den Kinderwagen fest in der Hand, wollte nicht mehr weitergehen. Was ist? Ich weiß nicht, ob ich will, ob ich zurück will. Und das zeigt, welche starke emotionale Bindung wir an dieses Kanada gewonnen hatten in diesem Jahr. War nach ein paar Sekunden dann vorbei und wir sind dann auf das Schiff gegangen.
Die Kinder aus dem Kinderwagen sind inzwischen erwachsen. Und wenn man überlegt, Herr Sinn, was Sie jetzt den Kindern und den Enkeln zurücklassen, Ihre Generation, dann prognostizieren Sie ja einen hässlichen Generationenkonflikt, der davor programmiert ist, weil die Babyboomer in die leere Rentenröhre gucken.
Ja, schön gesagt.
Ich würde sagen, das, wir dürfen alle nicht mehr auf Lebensversicherung, Sparverträge, Betriebsrente, Riesterrente hoffen? Alles vergebens?
Ja, nein, nicht vergebens, aber es wird eng. Sie müssen bedenken, die Babyboomer sind Mitte der 60er Jahre geboren. Da sind so viele Deutsche geboren wie nie zuvor und nie wieder danach. Die sind jetzt Anfang 50. Die sind 53. Und in 10 Jahren, 12 Jahren spätestens, unter jetzigen Voraussetzungen, wollen sie ihre Rente. Eine Rente von Kindern, die sie aber nicht haben. Wir haben also eine sehr niedrige Geburtenrate. Auch andere Länder in Europa haben eine niedrige. Aber Deutschland ist hier schon extrem. Lange Zeit hatten wir die niedrigste Zahl der Neugeborenen pro 1000 Kinder unter allen OECD-Ländern. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen verbessert, aber es lässt sich nichts mehr dran ändern. Diese Welle an Rentnern, die wir kriegen, will ernährt werden. Es sind aber nicht mehr genug Leute da, um das zu tun. Ich darf es mal so sagen, vom Jahr 2000 angerechnet bis zum Jahr 2030 nimmt nach der mittleren Prognose des Statistischen Bundesamtes schon Einwanderung berücksichtigt und so weiter, die Zahl der Alten relativ zur Zahl der Jungen auf das Doppelte zu. Also es müssen 100 Leute aus der Erwerbsbevölkerung dann doppelt so viele Alte finanzieren. Es waren ursprünglich 27 und dann sind es 48 oder so oder 50. Also fast das Doppelte. Und das führt zu Problemen eines umlagefinanzierten Rentensystems, denn das Rentensystem hat ja gar keinen Kapitalstock, das lebt von der Hand in den Mund. Wenn da keine neuen Einzahlungen kommen, ist nach ein paar Wochen die Kasse leer. Und es führt aber auch zu Problemen der Lebensversicherer, denn die haben viel Geld investiert in Staatspapieren und häufig auch in Staatspapieren südeuropäischer Länder. Und diese Papiere müssten ja bedient werden von der dann vorhandenen jungen Arbeitsgeneration, aber die ist ja auch nicht da. in hinreichendem Umfang. Also es wird so oder so alles ganz eng. Ich selbst und andere haben in den 90er Jahren Artikel geschrieben, um auf die drohenden Probleme hinzuweisen. Aber wissen Sie, die Politik ist kurzfristig orientiert und ist strukturell gar nicht in der Lage, dagegen was zu machen.
Aber wenn ich mich richtig erinnere, hatten Sie ja auch mit Einfluss auf die Riester-Rente, also auf die staatlich bezuschusste Form von Sparverträgen. Sehen Sie das jetzt auch ein bisschen selbstkritisch, dass Sie sagen, das ist jetzt auch das, was wir unseren Kindern hinterlassen?
Damals in den 90er Jahren hatte ich geschrieben und auch der wissenschaftliche Beirat beim Wirtschaftsministerium hat ein Gutachten gemacht. Ich habe das auch mitformuliert und wir haben vorgeschlagen, eine kapitalgedeckte zweite Säule der Altersvorsorge, weil das bloße Umlageverfahren, also sich darauf zu verlassen, dass die nachfolgende Generation zahlt, nicht ausreicht. Das Kapital könnte man irgendwo in der Welt investieren und dann halt von den Rückflüssen des Kapitals leben. Blüm wollte das damals nicht. Er wollte sogar das Gutachten unter Verschluss halten, ging aber nicht. Und als Riester dann kam, hat er gefragt, was hat denn mein Vorgänger alles nicht gewollt?
Zack, dann dazu, machen wir das jetzt.
Zack,
mal.
Machen wir das, haben wir ein Programm und hat das dann umgesetzt. Wir wollten allerdings nicht das, was dann geschehen ist. Also, dass man jetzt Sparpläne macht, wo die Versicherer in die Lage versetzt werden, Staatspapiere zu kaufen. Also, das war das Allerletzte, woran wir gedacht hatten. Denn wenn man Staatspapiere kauft, ist das ja wieder nur ein Umlageverfahren, was von der nachfolgenden Generation bedient werden muss. Gut, selbstkritisch muss ich sagen, das hätten wir noch stärker einfordern müssen, dass das richtige Anlageportfolio gewählt wird. Nehmen Sie mal den norwegischen Sovereign Wealth Fund, der investiert in Aktien aus der ganzen Welt. Das wäre eine sinnvolle Investition gewesen.
Was machen wir denn jetzt, weil Sie schon immer sagen, das wäre sinnvoll gewesen? Also lässt sich das Ruder überhaupt noch rumreißen? Können wir noch auf Migration setzen? Oder müssen wir einfach sagen, es wird diesen, so wie Sie ihn prognostizieren, hässlichen Generationenkonflikt geben und da werden viele Verlierer dabei sein?
Da werden viele Verlierer dabei sein. Wir brauchen aber Migration, um das zum Teil auszugleichen. Nur die Zahlen, die rein rechnerisch nötig sind, sind astronomisch. Das würde die deutsche Gesellschaft nie verkraften, wie wir gesehen haben an den Entwicklungen der letzten Jahre. Wir brauchen dann aber richtige Migration. Wir brauchen nicht irgendwelche Migration. Wir brauchen dann Menschen, die auch gut ausgebildet sind und wirklich einen Beitrag zum Sozialprodukt leisten können, der größer ist als das, was sie an Sozialleistungen zurückkriegen und anderen Leistungen des Staates. Bei den Migranten, die wir bislang gekriegt haben, die letzten Jahre, das sind ja auch großenteils Flüchtlinge, ist das nicht gegeben. Nicht? Die kosten per Saldo dann auch zusätzlich Geld und das ist also keine Entlastung. Aber eine kluge Migration, vielleicht nach einem Punktesystem, ähnlich wie die Kanadier das machen oder auch die Schweden zum Beispiel, wäre nicht dumm. Aber lösen wird sie das Problem nicht. Die Mengen an Menschen, die man sich vorstellen kann, sind für die Lösung des demografischen Problems letztlich nur ein kleiner Beitrag.
Sie sind ja auch ein Migrant, streng genommen, Herr Sinn. Sie sind von Westfalen nach Bayern gekommen und haben hier vor 10 Jahren den Bayerischen Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst bekommen. Deshalb sind Sie Ordensbruder. Wozu verpflichtet dieser Orden Sie als Ökonom?
Der Maximiliansorden, ja, das ist eine hochstehende Einrichtung hier in Bayern. Da gibt es immer nur 100 lebende Mitglieder über alle Disziplinen hinweg. Und er verpflichtet natürlich zu wissenschaftlicher Lauterkeit, zu ernsthafter Forschung. Es ist also nicht leicht, da überhaupt reinzukommen. Da wird man empfohlen und hat selbst überhaupt keinen Einfluss auf diesen Prozess. Aber meine Immigration nach Bayern, wenn Sie das ansprechen, Seehofer hat bei meiner Verabschiedung in der Residenz gesagt, ich sei ein gelungenes Beispiel für die Integration von Migranten in Bayern.
Beim Barte des Propheten, hat er, glaube ich, gesagt.
Ja, ne? Beim Barte des Propheten, richtig. Fand ich ganz lustig. Der kann übrigens ziemlich lustig sein.
Sie sind ja hier, weil Gerlinde das wollte. Sind Sie jetzt ein richtiger Bayer oder sind Sie ein echter Westfale?
Also ich bin ein Wahlbayer. Ich liebe die Bayern, ihre offene und direkte Art. Die ist auch nicht unähnlich zu der Westfalen, insbesondere da eben auf dem Lande. Und andererseits bleibe ich natürlich Westfale. Das ist meine Heimat. Dieses Land, wo der Wind noch vom Meer weht, dieser warme Regen im Winter, den ich auf meiner Haut spürte.
Das war schon schön und das geht tief. Schöne Erinnerungen. Bleiben Sie hier in Bayern oder gehen Sie zurück nach Westfalen?
Nein, ich bleibe natürlich hier. Meine Kinder sind hier, meine Enkel sind hier. Das geht ja jetzt nicht mehr.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.